Studien zeigen eindeutig, regelmäßige Übungen für die Gesichtsmuskulatur können die Haut straffen, können die Haut trainieren, weil Muskeln eben aufgebaut werden. Unser Gehirn stimuliert quasi die Muskulatur, die im Gesicht ist, indem wir emotional oder ganz bewusst auch diese ansteuern. Und das heißt also, wir trainieren. Und wir bringen auf jeden Fall erst einmal Vitalität und Lebendigkeit wieder in ein strahlendes Gesicht hinein, bringen den Lymphfluss in Gang. Und so ein von innen heraus stimuliertes Gesicht sieht doch immer viel besser aus als ein künstlich lahmgelegtes Gesicht, was durch Nervengift quasi dahin gebracht wurde.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ich bin Anja Mattis und freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln.
Anja, ich grüße dich.
Hallo Ingo. Ingo, fühlst du dich eigentlich wohl in deiner Haut, wenn du morgens in den Spiegel guckst?
Ja, ich lache mich immer an dabei. Ich gehe ja optimistisch in den Tag hinein und das heißt also, ich beginne ihn in der Regel meistens mit einem Lächeln in den Spiegel und das hilft mir immer ganz gut. Denn wer griesgrämig morgens in den Spiegel schaut, der wird den Tag auch nicht gut und lustig überstehen können. Das heißt also, das Signal, was ich optisch so bekomme, ist in der Regel, obgleich ich nicht immer zufrieden bin damit natürlich, erst einmal ein gutes, ein positives.
Was bedeutet es für dich persönlich, wenn du dich wohlfühlst in deiner Haut?
Ja, es ist so, dass ich dann so ein bisschen ein Wohlbefinden verspüre. Von innen heraus habe ich das Gefühl, ja, es ist alles so im Balance, im Gleichgewicht und die Haut gibt mir diese schützende Hülle, weil da drinnen alles ganz gut abläuft.
Natürlich kommt diese Formulierung nicht von ungefähr. Wie eng ist unsere Haut tatsächlich mit unserem Wohlbefinden verbunden? Welche Aufgaben übernimmt die Haut in unserem Körper? Was können wir tun, damit sie gesund und glatt bleibt? Wie wirken sich vor allem Sport und Bewegung auf unsere Haut aus und können wir Zellulite wegtrainieren? Solche Fragen klären wir heute und wir stellen 5 Übungen vor, die wir auch in einem Video auf unserem YouTube-Kanal zeigen. Warum sorgt schon ein Mini-Workout für schöne Haut?
Ja, es ist letztendlich so, dass unsere Haut ja auch ein lebendiges Organ ist. Sie lebt von Durchblutung, von Versorgung und vor allen Dingen von einem intakten Stoffwechsel. Und das kann man dadurch erreichen, indem man ja sie ein wenig reizt. Das heißt also Training, weil Training optimiert die Muskulatur der Haut, sorgt für bessere Versorgung durch mehr Festigkeit und Elastizität. Und unsere 5 Übungen machen genau das, weil sie den Körper von innen und damit die Haut richtig stimulieren und aktivieren.
Ja, schaut sie euch an. Doch bevor wir zu den Übungen kommen, erst einmal die Frage, welche Funktionen erfüllt die Haut?
Ja, das ist erstmal eine Schutzfunktion. Sie ist ja ein riesiges Organ. Sie ist von der Fläche her 2 Quadratmeter groß. Sie wiegt auch was. Sie wiegt nämlich 10 Kilo. Das heißt, viele können sagen, ja, aber eine schwere Haut. Ja, 10 Kilo sind es in der Tat. Ja. Sie ist übrigens dick, 4 Millimeter. Ja, also wenn man sich nur auf die Haut beschränkt. Es gibt natürlich dann so ein bisschen unterschiedliche Hautregionen, wie beispielsweise am Augenlid. Da ist sie ja ganz dünn, wie ein ganz zartes Blatt Papier. Und sie hält uns letztendlich zusammen, sie gibt uns Form, sie stabilisiert uns quasi, bei dem einen etwas mehr gedehnt als bei dem anderen. Sie erneuert sich übrigens alle paar Wochen, ja, wenn ich in der Jugend bin, so alle 20, 25 Tage, also nach 3 Wochen einmal rund erneuert. Das verlangsamt sich so mit dem Alter. Bei unserem Alter dauert es bestimmt wahrscheinlich 5, 6, 7 Wochen, aber sie erneuert und repariert sich immer ständig. Und vor allen Dingen quasi so die erste Schutzhülle auch für unser Immunsystem. Aber wir müssen auch verstehen, dass sie redet, sie kommuniziert. Sie ist ja auch zum Beispiel Überträgerorgan von taktilen Informationen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel irgendwo tasten etwas, können wir die Augen schließen und wir haben sofort Formgebung, Temperatur, Rauigkeit oder nicht, das verspüren wir. Deswegen ist ein sensorisches Organ. Sie reguliert Körpertemperatur. Wir schwitzen ja zum Beispiel über die Haut und damit stabilisiert sie so ein bisschen das Flüssigkeits-Feuchtigkeitsvolumen unseres Körpers. Und vor allen Dingen ist es auch ein Versorgungsorgan. Denn die Haut produziert ja das Vitamin D, über das wir ja so häufig sprechen. Also 90% des Vitamin Ds wird über Aktivierung und Einbeziehung der Haut quasi gewährleistet für unseren Organismus. Und daran sieht man, unser Organ Haut ist eine vielfältige Baustelle und damit also ein Geheimnis für unseren gesamten Organismus.
Ja, ein Alleskönner, unsere Haut, den wir offensichtlich häufiger unterschätzen.
Ja, das ist ein klassisches Wunderwerk, so kann man es beschreiben. Mhm. Denn werfen wir mal so einen Blick auf die Hautschichten. Es gibt ja so eine Oberhaut, ja, die ist so ein bisschen die Schutzbarriere, die wir immer einfetten, eincremen sollten, damit wir sie auch unterstützen in ihrer Schutzfunktion. Da unten drunter liegen noch zwei weitere Schichten, das ist die sogenannte Lederhaut, die aus einem dichten Geflecht von ja ziemlich reißfesten Kollagenfasern besteht und elastische Fasern, auch Bindegewebszellen beinhaltet. Und dann machen sie die Haut so ein bisschen auch dadurch ja stabil, belastbar, verformbar. Und sie geht ja fast immer wieder zurück in die Ausgangsposition, vor allen Dingen dann, wenn wir noch etwas jünger sind. Und darunter ist dann die Unterhaut. Da liegt über das Fettgewebe, deswegen sagen wir ja auch Unterhautfettgewebe. Und die sorgt natürlich für Isolation. Ist so ein bisschen der Wärmeschutz, der Wärmegarant auch in den Wintermonaten, Polsterung des gesamten Körpers. Die Lederhaut ist die Informationszentrale, weil auf einem Quadratzentimeter übrigens hunderte ja Rezeptoren für die Temperatur, für den Druck beispielsweise liegen. Und dazu gibt es eben darüber hinaus noch Haarwurzeln, Drüsen, Duft, Talg und Schweiß produzierende Zellen. Also da ist ganz schön viel los.
Ja, du bist ganz schön ins Detail gegangen. Ab wann beginnt denn die innere Hautalterung?
Ja, ab dem 25. Lebensjahr. Das bedeutet also, dass insbesondere dann die Reparaturmechanismen der Haut eben nicht mehr so optimal funktionieren. Man sieht ja die Kopierfehler im Laufe des Lebens immer zunehmend. Und das beginnt leider eben doch schon ab dem 25. Lebensjahr. Dann ist es so, dass die Schweißdrüsen und die Talgdrüsen einfach weniger Flüssigkeit produzieren. Der Säureschutzmantel der Haut, der wird auch durch die Umwelt natürlich sehr stark strapaziert. Der ist nicht mehr so richtig gewährleistet. Deswegen müssen wir dabei mal helfen, auch diesen Schutzmantel zu erneuern. Also die Reparaturprozesse einfach langsamer, die Zellteilungsprozesse. Das dauert eben beim älteren Menschen fast doppelt so lang, um eine Hautzelle zu regenerieren mit allen Kopierfehlern. Die Kollagenfasern, gerade auch die elastischen Fasern in der Tiefe der Lederhaut, verlieren so ein bisschen an Stabilität, an Funktion. Das heißt, das Gewebe verhärtet sich manchmal ein wenig oder wird sogar weicher. Und das Resultat sind, das sehen wir immer, auch die Wasserbindung einfach nicht mehr so optimal ist, dass wir Falten kriegen, ja.
Ja, glatte, reine Haut, das bedeutet Schönheit, Jugend und Sinnlichkeit. Doch welchen Einfluss haben darauf nun unsere Gene?
Du, erst einmal würde ich sagen, so eine schöne, attraktive, ältere Haut mit Falten, Lebensgeschichten, die dort verborgen sind in der Haut, das hat ja auch viel mit Schönheit zu tun. Das ist immer eine Frage der Ausgangsposition und der Definition. Wir haben gerade offensichtlich so ein bisschen die Strategie, alles glatt zu bügeln und auch die Haut glatt zu bügeln. Mit allen ja visuellen, manchmal nicht sehr schönen Bildern, die man dann so sieht. In der Tat haben wir gerade meines Erachtens so ein bisschen verqueres Verhältnis auf das, was Schönheit und Jugendlichkeit darstellt. Und alle haben das Bedürfnis, das zu glätten. Es ist viel entscheidender, ja, dass die Gene hier gar nicht so stark präsent sind, sondern dass wir so ein bisschen die Hautalterung dadurch eben viel stärker beeinflussen, indem Umweltfaktoren auf die Haut eintreffen. Mhm. Die Gene machen 7-10% aus. Ja, die äußere intrinsische Hautalterung kommt also stark, eben durch Rauchen, durch UV-Licht beispielsweise, durch Bewegungsmangel, durch Alkohol. Da sieht man einfach, dass Menschen auch die eine Nachtschicht zum Beispiel machen, also nicht ausreichend Schlaf bekommen, ja, die haben ja auch eine ganz veränderte Haut. Auch Ernährung beispielsweise siehst du manchmal auch auf der Haut, wenn du Flecken bekommst, auf der Stirn beispielsweise, hängt das unmittelbar mit dem Magen zusammen. Und daran sieht man schon, dass die Haut so ein bisschen manchmal die Stimme des Körpers ist, uns viel erzählt über das, was so innen passiert ist und wie wir so mit uns eigentlich umgegangen sind.
Ja, wir wissen eigentlich ziemlich genau, was unserer Haut nicht gut tut. Aber was sagt eigentlich die Wissenschaft dazu, was ihr gut tut?
Es gibt wirklich Wirkstoffe, die wissenschaftlich erwiesenermaßen eine klare Wirkung haben. Das sind vor allen Dingen so die sogenannten Antioxidantien. Also Antioxidantien sind ja Radikalfänger, die dazu dienen, eben bestimmte im Körper ablaufende elektrische Prozesse so einzufangen, dass eben die kleinen Terroristen, die kleinen Radikalen, die insbesondere aus der Energieverwertung quasi entstehen, dort einfach nicht so stark eben wirken können, die Zellen zerstören können, angreifen können und selbst die DNA also angreifen können. Und das ist insbesondere ganz einfach, sind das häufig Vitamine. Das ist insbesondere Vitamin A. Das ist Vitamin E und auch das Vitamin C. Das hängt sehr stark mit den Antioxidantien zusammen, weil es die besten Radikalfänger sind. Und es gibt einige Studien auch, gehypt ja gerade über Hyaluronsäure, weil das natürlich so ein bisschen mit der Wasserbindung zu tun hat, haben wir zu wenig davon, mit dem Alter ist das halt so, dann wird die Haut faltiger, weil einfach unter der Haut nicht mehr so viel Flüssigkeit angesammelt werden kann und dadurch die Durchfeuchtung einfach besser wird. Die Haut bleibt einfach innen feuchter, wenn wir mehr Hyaluron haben, und was unsere Haut natürlich gut tut, das hat viel mit Bakterien zu tun, ja, weil auf die Haut hat ja ganz, ganz viele Bakterien, die so ein bisschen auf und in uns leben.
Mhm. Heißt das, es wimmelt auf und in unserer Haut nur so von Bakterien?
Ja, wir sind von denen besiedelt. Also das heißt, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Ja, das ist auch gut so. Wir reden ja beim Mikrobiom häufig über den Darm. Aber auch die Haut hat ein Mikrobiom. Das ist die Gemeinschaft der Bakterien. Und je unterschiedlicher die sind, umso variantenreicher sie sind, also je mehr Multikulti wir dort auf der Haut haben, umso besser ist es. Es ist ja wie so ein Ökosystem. Noch ein neues Forschungsprojekt, genau wie beim Darm. Aber wir haben immer noch nicht verstanden, wie bedeutsam eben Bakterien und Keime für uns sind, weil sie eben ganz viele Aufgaben für uns verrichten, die offensichtlich für die Biologie und die Intaktheit unseres Körpers sehr entscheidend ist.
Kannst du denn trotzdem schon mal sagen, wie wir selbst dafür sorgen können, dass dieses Ökosystem im Gleichgewicht bleibt?
Ja, erstmal haben wir so ein bisschen unsere Schutzschicht, und es gibt so bakterielle Wachhunde. Ja, so ein schöner Begriff, aber das ist genau das, was den Kern der Sache auch trifft. Die beschützen unsere Haut, und wenn wir sie endlich auch ernst nehmen, zum Beispiel weniger Seife, sie also wegrubbeln, sie wegschmieren und sie weniger ertränken, dann tun wir etwas Gutes. Weil sie natürlich nach Seifeneinsatz unheimlich lange Zeit brauchen, bis sie sich wieder aufgebaut haben. Die bauen sich wieder auf, das ist das Gute. Aber wenn wir das Tag ein und Tag aus machen, dann ist das ein echtes Problem. Wir sehen genauso wie zum Beispiel viel zu hohe Duschtemperaturen. Ja? Über 38 Grad sollten wir nicht duschen oder in die Badewanne gehen, weil das zerstört den sogenannten Schutzfilm der Haut. Und deswegen alles, was unter 38 ist, ist gut für die Haut. Und das auch bitte auch alle da draußen immer darauf achten, auch wenn es im Winter schwerfällt, eben immer maximal 37, 37,5 Grad machen, um die Haut einfach nicht zu zerstören. Was noch? Funktionskleidung? Ist auch nicht immer gut, weil das natürlich auch gerade Kunststofffasern für die Haut sowieso nicht so sehr bedeutsam sind. Gerade auch die Biozide, die da so ein bisschen drin stecken gegen den Schweißgeruch, die sind wie so ein Dauerbeschuss, wie so ein Dauerfeuer. Denn dort sind eben Stoffe drin, die gerade unsere Wachhunde anregen, immer dauerhaft dagegen zu arbeiten. Und deswegen sind die natürlichen Stoffe, nehmen wir mal die klassische Baumwolle, ja, ist für den Sportler natürlich kaum zu verstehen, trägt er nicht, weil dann alles durchfeuchtet ist. Aber für die Haut wäre das deutlich besser. Ja, wir haben Bakterien auf unserer Haut, die wichtig sind, weil sie die erste Barriere darstellen für alles, was so eindringt. Und die sollten wir möglichst wenig belasten und beanspruchen. Sie auch so ein bisschen ja hegen und pflegen, weil sie sind wichtig für uns. Und das Verständnis, das ist das, was ich gerne möchte.
Ja, und welche Rolle spielen die Darmbakterien für das Erscheinungsbild unserer Haut?
Natürlich ist im Darm vielleicht der Chefwächter, der Oberwächter, der dort sitzt, der also natürlich auch alles andere beeinflusst. Und die Darmbakterien produzieren eben Stoffwechselprodukte, die auch die Hautbarriere stärken. Die sind beispielsweise für die Talgproduktion extrem bedeutsam. Eine gesunde Haut kommt nicht durch Schmieren, sondern eine gesunde Haut kommt von innen heraus. Das heißt, die gesunde Haut muss man selber machen, und die kann man nicht durch künstliche Produkte quasi jung halten, frisch halten, elastisch halten, sondern da muss man von innen das Richtige tun. Und das gilt insbesondere auch, Gutes für die Bakterien sowohl im Darm als auch auf der Haut zu machen.
Unsere Haut isst also mit, oder? Von welcher Ernährung profitiert sie am meisten?
Unsere Haut isst mit, gerade wenn wir etwas nicht gut vertragen oder wenn wir mal über die Stränge geschlagen haben. Sieht man das immer an der Stirn, dann hat man so Rötungen plötzlich, auch im Gesicht, aber insbesondere auf der Stirn. Das ist immer ein Indiz dafür, da ist im Magen-Darm-Trakt etwas nicht optimal gelaufen, und das sagt uns die Haut eben über diese fleckigen Veränderungen, diese Rötungen im Bereich des Gesichtes, und hier ist die Stirn gerade für den Magen-Darm-Trakt eine wunderbare Kommunikationsfläche. Also was brauchen wir? Wir brauchen so ein bisschen natürlich Gemüse und Obst, ja, weil das eben viele Carotinoide erhält, Antioxidantien erhält, die auch beispielsweise getrunken werden können. Der grüne Tee ist hier ein wunderbares Beispiel, weil da viele Antioxidantien drin sind. Oder auch der Kakao, ja, mit seinen vielen, vielen guten Botenstoffen. Ähnlich auch wie der Kaffee ist auch ein wunderbares Antioxidantium, doch eben sehr, sehr viel zum Beispiel Katechine erhält, die so UV-Strahlenschutz, Sonnenschutz quasi darstellen und die Haut auch mit Feuchtigkeit besser versorgen. Also da steckt ganz viel drin. Dann haben wir Auch die Möglichkeit, Pflanzenhormone zu konsumieren, Essen wie Sojabohnen beispielsweise oder auch Leinsamen, die Qualität der Haut als Schutz auch hier besser optimieren, weil auch natürlich die Proteine einerseits notwendig sind dafür, um das Optimale aufzubauen, aber gleichzeitig natürlich auch hormonelle Prozesse dadurch beeinflusst werden. Wir wissen, Östrogene mit Soja, das hängt ja relativ eng miteinander zusammen. Omega-3-Fettsäuren. Also die guten Fette, die ja in fetten Fischen zum Beispiel drinstecken, in Walnüssen oder auch beispielsweise für mich ja eines der Highlights, gerade das Algenöl oder vielleicht in etwas schwächerer Variante das Leinöl, die uns ja auch mit guten Omega-3-Fetten versorgen, eher insbesondere im Kampf gegen Entzündungen, auch auf der Haut, die entstehen und bremsen ganz natürliche Alterungsvorgänge. Deswegen auch hier nochmal zurück zu Bakterien, so Milchprodukte wie Kefir beispielsweise oder Naturjoghurt. Die enthalten einfach probiotische Bakterien. Und die sind eben über den Darm dann auch gut für die Haut. Also es gibt viele Möglichkeiten, über die Ernährung etwas Gutes für die Haut zu tun. Also alles, was wir Fehlverhalten im Bereich der Ernährung machen, wird sich auf der Haut rächen.
Wer hätte das gedacht?
Wie es unserer Haut geht, hängt aber natürlich auch von unserer mentalen Gesundheit ab. Was ich aber beruhigend finde, du hast es ja gerade gesagt, zwar sterben jeden Tag zigtausende Hautzellen, aber die werden total schnell wieder nachgebildet. Nach einem Monat ist unsere Hülle so gut wie neu, hast du gesagt? Stimmt das?
So kann man das fast sagen. Hängt so ein bisschen vom Alter ab, natürlich. Mhm. Aber du kannst davon ausgehen, dass bis wir 80 Jahre alt sind, ungefähr, ja, das dauert ja hoffentlich noch ein bisschen, wechseln wir rund, musst du dir mal vorstellen, 1000 Mal unsere Haut. Deswegen ist so ein bisschen natürlich auch die Notwendigkeit, Reparaturen findet insbesondere in der Nacht statt, dass hier der Schlaf eine ganz wichtige Ressource für die gesunde Haut ist. Es hieß doch früher immer Schönheitsschlaf, ne?
Ja, das
stimmt
genau,
total.
Natürlich.
Ja, Schönheitsschlaf ist nämlich deswegen gut, weil dort eben die Reparaturprozesse für die Haut stattfinden. Und den ganzen Tag wird unsere Haut ja angeschossen, quasi belastet durch das, was von draußen so auf uns eindrischt. Und auch Bakterien natürlich auf unsere Haut eintreffen. Die ganzen Umweltbelastungen, ja, die so auf uns zukommen, die müssen repariert, beseitigt werden. Und das passiert dann in der Nacht.
Was hilft sonst noch unserer Haut?
Feuchtigkeit von innen. Wir versuchen sie ja drauf zu schmieren, aber Feuchtigkeit von innen ist viel entscheidender. Trinken. Und je mehr Flüssigkeit wir haben, umso mehr landet auch in der Haut. Weil die lebt ja auch gerade in der Elastizität davon, dass Feuchtigkeit da ist. Denn wir wissen ja, das unterpolstert, es regt an den Stoffwechsel, dort wird transportiert. Das hängt alles an der Flüssigkeit und deswegen so ungefähr 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das sollte in der Regel der Fall sein.
Stimmt das wirklich?
Kommen wir mal zurück zu dem Thema, wie sich Bewegung auf unsere Haut auswirkt. Face-Yoga soll die natürliche Alternative zu Botox und operativen Faceliftings sein und das Gesicht auf natürliche Weise modellieren. Ist das ein Hype oder steckt auch was Wahres dahinter?
Also ich würde gerne mal ein Wort zu Botox kurz sagen.
Mhm.
Ja, Botox ist Gift. Eines der stärksten Gifte, Nervengifte, die es gibt. Und wer dazu tendiert, geht fahrlässig mit seinem Organismus um. Warum belastet man den Körper mit einem Gift? Nur um im Gesicht einigermaßen geglättet auszusehen. Man verliert die ganze Mimik, man verliert die Qualität der Muskelarbeit und vor allen Dingen auch eine Information aus dem Gesicht heraus erreicht das Gehirn nicht mehr, weil die Übertragung nicht mehr stattfinden kann. Ihr könnt das gerne machen, aber denkt immer darüber nach, dass ihr Gift in den Körper hineingebt. Wir machen Dinge, die sind nicht gut für unsere Biologie. Und nur alles auf dem Altar der Schönheit, aktuellen Schönheit, Ideale zu opfern, halte ich für hochdramatisch gefährlich. Auch wenn das im Internet immer sehr gehypt wird, aber und auch wenn es Botox-Partys gibt, es ist nicht gut. Deswegen versucht es doch mal anders, so wie du gerade gesagt hast. Es hat durchaus Potenzial, Face-Yoga zu betreiben. Man muss es ja nicht Face-Yoga nennen. Aber Yoga ist ja ein Prozess, der uns allen gut gefällt. Weil es hat ja auch viel Gutes. Und warum probiert man das denn nicht mal? Denn Studien zeigen eindeutig, regelmäßige Übungen für die Gesichtsmuskulatur können die Haut straffen, können die Haut trainieren, weil Muskeln eben aufgebaut werden. Unser Gehirn stimuliert quasi die Muskulatur, die im Gesicht ist, indem wir emotional oder ganz bewusst auch diese ansteuern. Und das heißt also, wir trainieren. Und wir bringen auf jeden Fall erst einmal Vitalität und Lebendigkeit wieder in ein strahlendes Gesicht hinein, bringen den Lymphfluss in Gang. Und so ein von innen heraus stimuliertes Gesicht sieht doch immer viel besser aus als ein künstlich lahmgelegtes Gesicht, was durch Nervengift quasi dahin gebracht wurde.
Hast du denn gleich mal zwei Übungen parat für uns, die so ein bisschen Richtung Face-Yoga gehen?
Also erstmal die Augenmuskeln sind ja hier ganz entscheidend, ne? Und die kann man auch trainieren, ja, indem man bewusst nach oben, rechts, links, unten immer schaut. Ganz nach rechts, nach oben und unten. Das trainiert man nämlich die Augenmuskulatur. Und dadurch sehen die Augen einfach besser ausstrahlender aus. Und alles, was die Augen so umgibt, wird dadurch einfach besser. Und ich würde auch immer mal, das macht man ja so ein bisschen unbewusst auch, die Augen so ausstreichen. Das machen wir insbesondere dann, wenn wir ja müde sind. Und dann sagen ja viele Augenmüde, aber auch die Muskulatur drumherum und alle anderen Strukturen des Muskels, wie die Faszie, die Sehnen, die Bänder, die alle dort auch liegen, die müssen einfach dann schon mal vielleicht mechanisch etwas mehr ausgestrichen werden, um so die Ermüdungsstoffe rauszutransportieren. Also ganz bewusst mal Augenbewegung machen und vor allen Dingen auch mal mechanisch ausstreichen, ganz sanft. Auch das hilft eben so ein bisschen der Augenvitalität.
Was hat eigentlich mehr Einfluss auf unsere Haut? 50 Euro für Hautpflegeprodukte aus dem Drogeriemarkt oder 30 Minuten Bewegung am Tag?
Wir haben im Sport immer gesagt, wer schmiert, verliert. Und da ist auch viel dran.
Ja, das stimmt.
Denn Bewegung steigert einfach die Durchblutung. Dadurch werden mehr Hautzellen produziert, Sauerstoff und Nährstoffe dorthin geschickt, wo sie also benötigt werden, für Kollagen und Elastin. Guter Schlaf sorgt dafür, dass Reparaturprozesse optimal ablaufen. Ja, Aktivität, etwas zu tun, selber von innen etwas zu tun, hilft immer mehr als irgendeine Faltencreme. Vielleicht nochmal einen Satz dazu. Faltencreme reduzieren die Faltentiefe um 0,00002 Millimeter. Ob man das sieht, das sei mal dahingestellt.
Das ist eine gute Frage. Ja? Dann kommen wir mal zur Ganzkörperbewegung. Welche Art von Training tut der Haut besonders gut?
Es ist immer eine Kombination von Ausdauer und Muskeltraining. Ausdauertraining verbessert die Mikrozirkulation, verbessert die Energiebereitstellung und vor allen Dingen verbessert es den Kampf gegen die Antioxidantien. Ja, und damit werden Entzündungen einfach und die kleinen Terroristen gehemmt in ihrer Arbeit. Krafttraining fördert Hormone, wie Wachstumshormone, fördert die Kollagenbildung. Und so würde ich immer sagen, so jeden Tag 30 Minuten oder ein bisschen mehr sogar, aber mindestens 30 Minuten sich aktiv bewegt, aber immer so bewegt, dass auch wirklich ein bisschen die Herzfrequenz und die hohe Herzfrequenz erhöht wird. Heißt das also, dass ich wieder in einen Bereich hineinkomme, wo ich so ein bisschen außer Atem komme. Das ist dann die richtige Strategie, um die Zirkulation auch in der Haut zu fördern.
Deswegen stellen wir heute wieder Übungen vor, die wir auch auf YouTube zeigen. Fangen wir mal mit zwei körperstraffenden Mini-Workouts an. Welche schlägst du vor?
Ja, was fällt dir denn ein, so ein bisschen, wenn du so sagst, okay, Körperstraffung?
Winkearme fallen
ja,
mir
siehst
ein.
Siehst du Winkearme? Das fällt ja so meistens erstmal auf, was kann ich gegen meine Winkearme tun? Das sind die Dips. Und du suchst dir also in einen Stuhl oder eine andere Erhöhung, ist ja egal. Du kannst auch Mäuerchen machen, kannst es irgendwie auf dem Geländer machen, ist egal. Du positionierst deine Hände dann rücklinks auf diese Erhöhung. Die Finger zeigen nach vorne dann zum Körper. Dann gehst du langsam quasi in die Kniebeuge mit den Füßen, so weit wie es eben geht, nach vorne, sodass du etwa 90 Grad Winkel im Kniegelenk hast. Und dann streckst und beugst du die Arme. Ja, ist wie so eine rückwärtige Kniebeuge mit den Armen. Die entscheidende Kraft kommt aus den Armen. Das Beugen und Strecken des Ellbogengelenks ist das genau, was wir wollen. Also die Dips. Es ist so ein bisschen für die Rückseite der Oberarme, trainiert den Muskel dort, strafft das Gewebe.
Die zweite Übung?
Ja, da würde ich mir den Schwimmer wünschen. Du gehst in die Bauchlage, ja, streckst die Arme nach vorne über den Kopf, der Blick zeigt nach unten, so in Richtung der Matte oder dem Boden. Dann hebst du die Arme an, die gestreckten Arme, leicht vom Boden und nun hebst du wie so ein Krauler quasi links und rechts immer wieder einen Arm und vielleicht sogar das gegenüberliegende Bein so diagonal ab. Das ist so eine Übung durch den gesamten Körper, ist anstrengend. Am Anfang macht das vielleicht nur mit den Armen, dann nehmt ihr irgendwann die Beine dazu. Also rechts, links, rechts, links, rechts, links, das ist so die Aufgabe. Macht es so schnell, wie es geht. Es ist schwierig, aber es ist eine wunderbare Übung, letztendlich um gerade Schulter, Haut, Arme zu kräftigen.
Zellulite ist ja ein leidiges Thema für viele. Ne? Diese Wellen und Dellen an Oberschenkeln, Gesäß, Bauch, wird auch Orangenhaut genannt. Wie kommt es eigentlich dazu?
Ja, Orangenhaut finde ich einen doofen Begriff. Ja. Ne? Es ist in der Tat so, das hat ganz viel mit Genen zu tun erst einmal. Mhm. Auch Sportlerinnen und Sportler haben das. Und auch hier zur Entwarnung, 3/4 der Frauen haben dieses Phänomen. Das ist einfach deswegen gegeben, weil von Natur auch das Bindegewebe anders ist. Ja, wärmende und schützende Fettzellen der Unterhaut, die gibt's einfach dort mehr. Die sind auch weicher und lockerer. Und deswegen, unabhängig vom Gewicht oder Körperbau, kann das alle Menschen, alle Frauen insbesondere erreichen, ob schlank oder übergewichtig. Liegt unter anderem auch an den Östrogen, weil die einfach auch die Veränderungen und damit die Dehnbarkeit des Gewebes ein wenig fördern. Das heißt, es ist weicher, dieses Gewebe. Muss es ja auch gerade im Bereich Becken, Boden, Schwangerschaft. Deswegen ist es ja meistens an den Problemzonen auch zu finden, diese sogenannte Zellulite. Und dann können Wassereinlagerungen das noch verstärken. Es dringt so ein bisschen dieses Gewebe durch das Gitter des Bindegewebes und dadurch entstehen dann in der Mitte so ein paar Dellen. Ist keine Krankheit. Kann man nicht bekämpfen, sollte man auch nicht wegschmieren, bürsten geht nämlich nicht. Das Geld kann man sich sparen. Das Beste ist auch hier Gesäßtraining, Oberschenkeltraining zu betreiben. Ja?
Genau, und dazu stellen wir auch Übungen vor. Die sind aber eigentlich ja auch für Männer und Frauen geeignet.
Ja, das kann man ganz klar sagen. Bei Männern ist das Bindegewebe anders aufgebaut. Mhm. Ja. Bei Frauen besteht es eben aus parallel verlaufenden Zellen mit Zwischenräumen, die so ein bisschen dehnbar sind. Dann schwellen eben diese Fettzellen dadurch. Männer haben einfach ein dichteres Netzwerk, ja, das einfach deutlich weniger Wasser und Fett speichert. Und deswegen sind die Übungen für Männer genauso gut. Aber Frauen brauchen es einfach mehr, ja, weil die das Fett einfach dort an Oberschenkel, Oberarm und Gesäß mehr einlagern als der Mann, der es eher im Bauchraum quasi hat. Ne?
Mal eine ganz doofe Frage.
Sind wir, wenn wir ein Couch-Potato sind und öfter mal die Beine hochlegen, besser vor Krampfadern und Besenreisern geschützt?
Er hat ja auch viel mit Bindegewebe zu tun, ja, aber es ist in der Tat so. Viele Sportler haben auch Krampfadern. Ja, viele Sportler haben auch Besenreiser. Das liegt insbesondere daran, weil sie manchmal zu viel Druck in die Gefäße ausüben, so Radfahrer beispielsweise, wenn die auf die Pedale treten. Ja, da findest du ganz oft im Bereich der Wade im Laufe des Lebens eine viel größere Häufigkeit, Prävalenz an Krampfadern. Ja, weil sie die Gefäße überlastet haben, gedehnt haben und die Muskulatur trotz allem kräftig ist. Und das heißt jetzt zurück zu deiner Frage. Ja, ein bisschen Ruheposition tut den Beinen gut. Hochlagerung und am besten so hochlagern, dass quasi die Füße und der Unterschenkel über Beckenhöhe liegt, damit es richtig zurückfließen kann. Sollte übrigens jeder mal im Alltag ab und zu machen. Immer mal die Füße hochlegen, auf den Schreibtisch beispielsweise, dann ist man ja höher als der Stuhl. Das hilft und dementsprechend heißt das, man ist durch diese Position schon ein wenig geschützt, aber man hilft ihm dabei. Und denn große Muskelkontraktionen, gerade extreme, können genau das Gegenteil bewirken.
Ja, so was die Falten im Gesicht sind, die Besenreiser und Krampfadern in den Beinen. Gibt es denn auch ein Anti-Aging-Programm für die Unterschenkel?
Also wer schöne Beine haben will, sollte sie benutzen. Das ist vielleicht erstmal die Botschaft. Ja, dafür sind ja Beine da, dass wir gehen, springen, hüpfen. Das klingt erstmal total simpel, aber letztendlich gibt es eine Muskelpumpe. Ja, diese Muskelpumpe, die sollten wir einfach so häufig wie möglich nutzen. Nicht zu viel wie im Spitzensport, aber so Tätigkeiten wie spazieren gehen, walken, leichtes, sanftes Radfahren, nicht mit zu fetten Gängen. Schwimmen oder auch Aquagymnastik, wo der Druck von außen halt ausgeübt wird, wie beim Schwimmen, kommt der Wasserdruck eben noch dazu. Das sind einfach sanfte Unterstützung auf die Beine. Und deswegen helfen im Alltag schon kleine Gewohnheiten, Treppe statt Aufzug, Gehpausen bei der Büroarbeit, telefonieren, aufstehen, täglich die Füße rollen, abrollen über die gesamte Kinetik sozusagen. Wichtig ist, deswegen treten ja auch die Krampfadern meistens in der Wade auf, wo das Ganze versackt, dass auch wir, wenn wir mehr Muskulatur haben und die Muskulatur auch einsetzen, helfen wir quasi über den Druck der Muskulatur, dass der Rücktransport des Blutes leichter stattfinden kann. Und das vermeidet Krampfadern.
Und welche zwei Übungen schlägst du vor?
Ja, das seitliche Beinkreisen. Das heißt, du legst dich quasi hin oder setzt dich hin, ist auch egal, es gibt ja verschiedene Dinge. Ein Bein einheben und dann einfach nicht wieder absenken, sondern so ein bisschen Buchstaben malen, Kreise ziehen, Achten malen. Das kannst du in der Seitlage machen, aber wer es noch nicht kann, der kann das ja auch im Sitzen machen. Das geht ja auch schon im aufrechten Sitz. Also dann, indem du mit einem Bein quasi Buchstaben schreibst, Namen schreibst, Nummern schreibst. Man kann das schon morgens im Bett machen, indem du dich auf die Seite legst. ja, und dann ein Bein anhebst, auch das hilft ja schon. Bewegungen so häufig es geht, das seitliche Bein kreisen. Und vielleicht eine zweite Übung, die ich hätte, das ist der Gipfelstürmer. Du stellst dich also aufrecht vor eine Treppenstufe, auf eine Bank oder irgendeine Kiste, dann steigst du kraftvoll mit einem Bein hoch und ziehst das andere Bein bis zum Bauchnabel hoch und nimmst dabei die Arme richtig mit, mach einen Tritt zurück und dann geht's wieder von unten nach oben hoch. Das heißt, wie so eine Schrittbewegung, immer hoch, wie so Gipfel erklimmen, immer auf die Treppenstufe, nimmst aber das gegenteilige Bein hoch, stellst also nicht ab und dann gehst du wieder zurück und das machst du gegengleich. Ist herz-kreislaufbelastend, aber ist auch eine richtig schöne, kräftigende Übung für die Beinmuskulatur.
Und schweißtreibend. Ist es eigentlich gut für unsere Haut, wenn wir schwitzen?
Ja, Schwitzen ist sowieso eine der besten biologischen, evolutionären Geheimnisse des Menschseins. Ja, wir müssen ja schwitzen, weil wir Temperaturausgleich brauchen. Zum Beispiel haben wir großen Vorteil gegenüber vielen Säugetieren, die das gar nicht so gut können wie wir. Und dementsprechend ist Schweiß erst einmal etwas Tolles, weil es die Temperatur reguliert, die Haut und der Körper nicht überhitzt. Und vor allen Dingen öffnet der Schweiß Poren. Und dadurch werden auch Reinigungsprozesse unterstützt, der Haut auch. Und auf der anderen Seite können die im Schweiß enthaltenen Salze bei Personen mit trockener Haut natürlich auch zu Problemen führen, ist ja auch klar. Deswegen können Salze natürlich auch austrocknen, wenn sie auf der Haut bleiben. Wir Sportler schwitzen viel sparsamer und besser, weil wir flüssiger schwitzen. Wir schütten viel weniger Salze aus. Und wenn man Temperaturregulation durch Schwitzen gelernt hat, zum Beispiel eben über Saunieren, zum Beispiel auch über Kältereize, dann erfährt die Haut einen Trainingsreiz. Deswegen ist Temperatur für den Organismus, insbesondere im Sinne der Kälte- oder Wärmeexposition, erstmal etwas Tolles, weil auch das trainiert Haut.
So, für unsere schweißtreibende kleine Fitness-Session fehlt uns nun noch eine der 5 Übungen, die wir auch auf unserem YouTube-Kanal zeigen.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Ja, stell uns doch zum Schluss noch eine Übung vor, die eine körperstraffende Wirkung hat.
Ja, also jede Bewegung hilft natürlich erst einmal, aber ich habe mal eine etwas intensivere mitgebracht, Crisscross heißt die. Ausgangsposition ist hier die Rückenlage, dabei sind die Arme hinter dem Kopf ausgestreckt und die Knie über die Hüfte angewinkelt. Knie und Hüftgelenk sollen dann ungefähr 90 Grad Winkel bilden und dann im Wechsel mit der Hand das gegenüberliegende Knie berühren. Das heißt also, ist quasi wie so eine Maikäferbewegung. Im weitesten Sinne. Du führst also Hand und Knie zusammen und das immer in der Diagonalen ist sehr schön, ist auch anstrengend, weil es gerade auch Bauch- und Rückenmuskulatur, Beinmuskulatur, alles trainiert. Kann man beschleunigen, indem man es schneller macht, aber es ist eine wunderbare aktivierende Bewegung des gesamten Körpers.
Super. Vielen Dank, Ingo. Jetzt fühlen wir uns buchstäblich wohl in unserer Haut, oder?
Ja, und frisch und vital sollte sie sein und das kann man selber machen. Kaufen kann man es letztendlich nicht.
In der nächsten Folge wollen wir uns damit beschäftigen, wie es uns gelingt, gesunde Knochen und Knorpel zu erhalten. Du hast neue Erkenntnisse darüber, oder?
Habe ich, weil wir Knochen wirklich als lebende Substanz verstehen sollen. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, dann wird man wissen, was man Gutes auch für die Knochenstrukturen tun kann.
Das erfahren wir dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bleibt fit und gesund. Noch ein Hinweis, der Reisepodcast Hör zu und ab geht's entführt euch alle 2 Wochen zu einem berühmten Drehort aus der TV- und Streaming-Welt.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.